Ja, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am 26. Januar 2025, ein Tag vor dem 27. Januar. Und wir haben letzten Sonntag beschlossen, dass wir diesen Sonntag nutzen möchten, um der Befreiung von Auschwitz stellvertretend für die Befreiung aller Konzentrationslager in Deutschland zu gedenken und auch der Opfer, die davon betroffen waren. Deswegen eine veränderte Abfolge heute, andere Texte. Und deswegen würde ich Arvo bitten, der jetzt doch überraschend gekommen ist, weil der Kindergottesdienst eigentlich abgesagt war, nach vorne zu kommen. Und dann könnt ihr schon mal rübergehen. Arvo meinte eben selber so schön, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Das ist genau erfüllt und deswegen euch eine gesegnete Zeit. Wir sehen uns dann hinterher wieder. Und genau, ich glaube, Peter hatte jetzt das Lied gestrichen.
Kann man ohne singen.
Also hoffen wir, dass sie noch lange gegen ihren Willen wieder die Kirche verlassen muss und nicht dazu gezwungen muss, hier reinzukommen. Genau. Ja, besonders begrüßen möchte ich diejenigen unter uns, die eigentlich nicht zur Gemeinde gehören, sondern heute hier sind, um mit uns gemeinsam zu gedenken. Herzlich willkommen. Ja, es hatte mich in dieser Konstellation an ein Gedicht von Martin Niemöller erinnert und deswegen möchte ich damit anfangen. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, da gab es dann keinen mehr, der protestieren konnte. Natürlich waren die am häufigsten betroffene Personengruppe in den Konzentrationslagern die europäischen Juden, aber auch andersdenkende homosexuelle Menschen oder Menschen mit Behinderung. Insgesamt mehrere Millionen. Dazu alleine 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene oder Menschen aus anderen europäischen Ländern, die den damaligen Rassestandards nicht genügten. Schon seit einiger Zeit wird unsere heutige Zeit immer wieder mit den 1930er Jahren verglichen und ich habe mich lange gefragt, ob das unsere Projektion von heute auf damals ist oder wie quasi Menschen das empfinden, die das miterlebt haben. Und diese Frage hat sich durch Zufall vorgestern geklärt, als ich mit meinem Vater telefonierte, der 1931 geboren wurde und dann einfach aus dem Nichts zu mir meinte, ja, heute, da würde er sich doch fühlen wie in seiner Kindheit. Nach den ersten Tagen als Präsident der Vereinigten Staaten zeigt Donald Trump, dass weltweit alle Hemmungen gefallen sind, wieder Millionen von Menschen in Angst um ihre Existenz zu setzen. Und die Ticketaktion einer deutschen Partei zeigt, dass auch wir nicht weit von diesem Punkt entfernt sind. Dieser Gottesdienst also ein Gedenken an die Opfer der Vergangenheit und gleichzeitig eine Mahnung für die Gegenwart. Dem Psalm gleich nicht überrascht sein, lesen wir wieder im Wechsel. Ich werde aber auf Hebräisch antworten. Und auch das Kirchencafé ist heute kulinarisch abgestimmt an diesen Sonntag. Also lassen Sie sich überraschen, Claudia Obladen hat alles vorbereitet. Und wir danken Renate Linkewitsch und Brigitte Hannibal für den Kirch- und Lektorendienst. Peter begleitet uns wieder heute am Keyboard und hat bereitwillig der musikalischen Gestaltung zugestimmt. Es folgt einem Konzept, und zwar haben wir am Anfang ein Lied von Jochen Klepper. Jochen Klepper symbolisch für alle Menschen, die in den Freitod gegangen sind, um sich dem gewaltsamen Tod durch Dritte zu entziehen. Danach kommt ein Lied von Dietrich Bonhoeffer, stellvertretend für alle Andersdenkenden, die in einem KZ ihr Leben ließen. Das Gedicht von Martin Niemöller war ein Beispiel für jemanden, der das KZ auf wunderbare Weise überlebte. Und die hebräischen Lieder, die wir heute singen werden, sind stellvertretend für alle, die aus rassischen Gründen verfolgt, inhaftiert und gestorben sind. Wir beginnen jetzt also mit dem Lied 452, Erweckt mich alle Morgen, von Jochen Klepper, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und die Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Amen. Lasst uns gemeinsam Psalm 102 beten. Er steht im grünen Gesangbuch unter der Nummer 741. Und ich beginne, wie gesagt, auf Hebräisch und bitte Sie und euch dann auf Deutsch zu antworten. Adonai, Shema Tefilita v'Shabbati Alachi Tibo.
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in dein Mut, neige dein Ohr zu mir, wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald.
Ki Kilu v'Oshan Yamai. Asmodi Kirk Mohat Nihamu.
Ich bin wie die Eule in der Einöde, wie das Kreuzchen in den Trümmern.
Shikadeti ve Achia, Kirzipor ve Judat Algol.
Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, und ich verdorre im Gras.
Ve Ata, Adonai le Olim, Tashav ve Likrecher le Dor Vador.
Du wolltest dich aufmachen und über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, und die Stunde ist gekommen.
Ke Hishiv Memrom Kotscho, Adonai Meshmaim al Haaretz Hibit.
Das heißt,
Le Safar Besion, Shan Adonai, Ute Halito, bi Jerusalem.
Wenn die Völker zusammenkommen, um die Königreiche dem Herrn zu dienen.
Gott, der du Leben schaffst, auch wir leben heute in einer Welt, in der das Leben in Freiheit und das friedliche Miteinander verschiedener Religionen, Weltanschauungen, Kulturen und Lebensweisen, die Rechtsstaatlichkeit an sich immer wieder bedroht sind. Deshalb schenk uns die Kraft, dem entgegenzustehen und birg uns in deinem Frieden. Darum bitten wir dich und durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Epistel für den heutigen Sonntag, den letzten Sonntag nach Epiphanias, steht bei Micha 4, 1 bis 4 die Verse. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen Völker. Viele Nationen gehen und sagen: Auf! Wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen. Auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht schaffen zwischen vielen Völkern und mächtigen Nationen zurechtweisen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert Nation gegen Nation und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Und ein jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum und niemand schreckt ihn auf. Ja, der Mund des Herrn der Heerscharen hat gesprochen. Halleluja! Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Halleluja!
Der Text aus der Bergpredigt, Micha 5, ist uns schon allen bekannt. Ich lese ihn aber gerne vor. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um die Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.
Statt des Glaubensbekenntnisses kommt heute an dieser Stelle ein Schuldbekenntnis, verfasst vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, direkt aus dem Jahr 1945. Es ging um den Besuch einer ökumenischen Delegation aus dem Ausland und dementsprechend die Ansprache. Wir sind für diesen Besuch umso dankbarer, als ihr uns mit unserem Volk nicht nur in einer großen Gemeinschaft der Leiden wissen, sondern auch in einer Solidarität der Schuld. Mit großem Schmerz sagen wir, durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Was wir unseren Gemeinden oft bezeugt haben, das sprechen wir jetzt im Namen der ganzen Kirche aus. Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregime seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat. Aber wir klagen uns an, dass er nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Wir singen jetzt das Lied aus dem blauen Liederheft, die Nummer 2, Menschen gehen zu Gott von Dietrich Bonhoeffer. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Es gibt verschiedene Varianten von diesem Gedicht. Und ich habe die klassische genommen, die Ostern 1976 während einer Diskussionsveranstaltung in Kaiserslautern entstanden ist. Im November hatten wir schon einmal Erwin von Witzleben das Wort im Originalton überlassen. Im April werden wir es Dietrich Bonhoeffer geben, der dann seinen 80. Todestag hat. Und wir haben im GKR beschlossen, dass wir am 5. und 6. April deswegen ein Dietrich-Bonhoeffer-Wochenende einlegen werden und am 6. April im Gottesdienst dann seine erste öffentliche Predigt, die original hier gehalten wurde, auf dieser Kanzel auch so zu verlesen, wie sie wirklich gehalten wurde. Heute also mittendrin würde ich gerne Martin Niemöller einmal das Wort überlassen, der selber beschrieben hat, wie es zu diesem Gedicht kam und was er sich dabei dachte. Das war kein Gedicht, nein. Ich hatte mal in Oerflers Gemeinde gepredigt, Da war damals der Generalbischof der lutherisch-slowakischen Kirche dabei in Siegelbach bei Kaiserslautern. Da hatten wir hinterher eine Besprechung mit der Gemeinde in einem Gemeindesaal in der unmittelbaren Nähe der Kirche. Die Leute haben ihre Fragen gestellt und vom Leder gezogen. Und dann haben sie gefragt, ob wir denn nicht aufgewacht wären nach der Kristallnacht 1938. Und ich sage, um Gottes Willen, also fragen Sie mich nicht nach 1938. Ich bin 37 in die Gefangenschaft geraten und habe seitdem immer in der Einzelzelle gesessen. Und im Übrigen sehen Sie, als die erstmal die Kommunisten eingesperrt, und davon haben wir vielleicht auch gleich was gehört, ich weiß es nicht mehr, aber wir haben dagegen nicht aufbegehrt, dass die Kommunisten eingesperrt wurden, denn wir lebten ja für die Kirche und in der Kirche, und die Kommunisten waren ja keine Freunde der Kirche, sondern im Gegenteil ihre erklärten Feinde. Und deshalb haben wir damals geschwiegen. Und dann kamen die Gewerkschaften, und die Gewerkschaften waren auch keine Freunde der Kirche. Und wir haben mit denen wenig Beziehungen oder gar keine mehr gehabt und haben gesagt, ach, lass sie doch ihre Sachen selber ausfechten. Es gab keine Niederschrift oder Kopie von dem, was ich gesagt hatte, und es kann durchaus gewesen sein, dass ich das anders formuliert habe. Aber die Idee war jedenfalls, die Kommunisten, das haben wir noch ruhig passieren lassen, und die Gewerkschaften auch, und die Sozialdemokraten haben wir auch passieren lassen. Das war ja alles nicht unsere Angelegenheit. Die Kirche hatte ja damals mit Politik noch gar nichts zu tun, und man sollte damit auch nichts zu tun haben. Wir wollten auch in der bekennenden Kirche an und für sich keinen politischen Widerstand darstellen, sondern wir wollten für die Kirche feststellen, das ist Recht und das darf ich in der Kirche mit Recht werden. Deshalb hatten wir schon 1933, als wir den Pfarrernotbund gründeten, als vierten Punkt, wenn gegen Pfarrer Front gemacht wird und sie einfach ausgebotet werden als Pastoren, weil sie Judenstämmlinge oder sowas gewesen sind, dann können wir als Kirche nur sagen, nein. Und das war dann der vierte Punkt in der Verpflichtung. Und das war wohl die erste kontra-antisemitische Lautwerdung aus der evangelischen Kirche. Das ist nur das, was ich sagen kann zu dieser Geschichte mit dem, als sie die Kommunisten einsperrten. Wir waren keine Kommunisten und wir waren durchaus damit einverstanden, dass wir diese Gegner vom Halse hatten. Aber wir haben uns noch nicht verpflichtet gesehen, für die Leute außerhalb der Kirche, dass wir für die irgendetwas sagen. Das war damals nicht in Mode und so weit waren wir noch nicht, dass wir uns für unser Volk verantwortlich wussten. Niemöller hat ja also exakt geschichtlich nachgezeichnet, wie die Frontlinien des Widerstandes der Reihe nach niedergelegt wurden. Die Katholiken hat er nicht genannt, weil die Katholiken ihr eigenes Konkordat hatten. Die Juden konnte er nicht nennen, weil die große Verfolgungswelle erst einsetzte, als er selber schon im Konzentrationslager inhaftiert war. Martin Niemöller in Westfalen geboren, zunächst U-Boot-Kommandant, extrem konservativ, übernahm die antisemitischen Parolen seiner Zeit unhinterfragt. 1924 wählte er die NSDAP und studierte gleichzeitig Theologie. Ab 1932 wurde er Pfarrer in Dahlem und begrüßte 1933 den Führerstaat explizit. Noch am 28. April kritisierte Dietrich Bonhoeffer in einem Brief an einen Freund, was in Deutschland in der Kirche los ist, wissen Sie ja wohl eben genauso gut wie ich. Der Nationalsozialismus hat das Ende der Kirche in Deutschland mit sich gebracht und konsequent durchgeführt. Dass wir vor dieser klaren Tatsache stehen, scheint mir kein Zweifel mehr zu sein. Phantasten und Naive wie Niemöller glauben immer noch, die waren Nationalsozialisten zu sein. Niemöller kam in die Oppositionslinie, wie wir von ihm selber gehört haben, über den Pfarrer Notbund und die Bekennende Kirche, eigentlich in erster Linie nur, weil sie der Meinung waren, dass der Staat der Kirche nicht vorzuschreiben habe, wen sie als Pfarrer einsetzen dürfe. Eigentlich richtete sich der Protest und der Schutz nur für Menschen, die vom Judentum zum Christentum konvertiert waren und dort entsprechend Pfarrer werden wollten. Mit der Zeit aber wurden seine Predigten immer kritischer. Schon bald saß in jedem seiner Gottesdienste die Gestapo und er begrüßte in seinen Predigten die Gemeinde mit Liebe Gemeinde, liebe Gestapo. Am 7. Februar 1938 begann schließlich ein Prozess im Sondergericht in Berlin-Moabit. Eigentlich hatte er die Haftstrafe, die verhängt wurde, schon in der U-Haft abgesessen. Aber als er das Gebäude verlassen wollte, wurde er erneut verhaftet und in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. 1941 wurde er nach Dachau verlegt und dort als persönlicher Gefangener Adolf Hitlers interniert. Erst während seiner Haftzeit erfuhr Niemöllers Theologie einen Neuansatz. Bisher hatte er vor allem den Dienst am Volk als kirchliche Aufgabe betont. Nun erkannte er in der Kreuzigung Jesu Christi ein Geschehen für alle Völker. Daher habe die Kirche vor allem an der Überwindung von Grenzen, Rassen und Ideologien zu arbeiten. Zudem musste er einsehen, dass die Kirchen in Deutschland für die nationalsozialistische Machtergreifung gerade durch ihre unpolitische Haltung mitverantwortlich gewesen war. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Niemöller einer der ersten Deutschen, der weltweit wieder eingeladen wurde, gerade auch nach Amerika und zum Ökumenischen Rat der Kirchen. Dort war er führend und gleichzeitig war er Kirchenpräsident in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und Leiter des kirchlichen Außenamtes. Das Schuldbekenntnis, das wir eben gehört haben, das hat er selber mitgeschrieben, gerade aus der Not heraus, sich entschuldigen zu müssen und einen Neuanfang beginnen zu können in dem ökumenischen Rahmen mit den umliegenden und beteiligten Völkern, denen Deutschland teilweise Schlimmes angetan hatte. Das Schuldbekenntnis wurde weltweit akzeptiert und anerkannt. Ich habe persönlich so meine leichten Probleme damit, denn mir ist es immer noch irgendwie zu spirituell. Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, treuer gebetet und fröhlicher geglaubt und brennender geliebt haben. Es ist immer noch eine Ebene, die vielen politisch Verfolgten, Inhaftierten, deren Leben bedroht war, wahrscheinlich nicht viel geholfen hat. Das ist, glaube ich, kein Zufall, deswegen Dietrich Bonhoeffer immer doch der herausgehobene Theologe der Zeit geblieben ist, weil er irgendwie doch der Einzige war, der den Mut hatte und die Einsicht hatte, dass dem Rat selber in die Speichen gefallen werden müsse, dass auch Christen handeln müssen und nicht nur reden. In diesem Sinne heute die Kirchen, was die Politik betrifft, doch wieder, ich finde, persönlich zurückhaltender geworden, als sie es noch in den 80er, 90ern oder Anfang der 2000er Jahre waren. Und doch jetzt mit der aktuellen politischen Entwicklung kommt so ein bisschen Bewegung rein. Gestern bei den Demonstrationen oder Gedenkveranstaltungen war die Evangelische Kirche beteiligt. Sie unterschreibt auch immer wieder Aufrufe, die Zeichen setzen sollen Und gerade aktuell haben wir gestern als Kirchengemeinde die Einladung bekommen, uns einem Aufruf anzuschließen von den sozialen Trägern der Umgebung, also TKS, dass man doch noch mal überprüfen sollte, ob alle Parteien, die sich der Wahl stellen, den demokratischen Grundprinzipien entsprechen. Wer Interesse hat, wir können das gerne drüben dann im Anschluss beim Kirchencafé einmal verlesen und durchsprechen. Es ist natürlich nichts in Stein gemeißelt, das ist alles diskussionsfähig, jeder kann seine Meinung noch äußern. Und wir müssen gucken, wie wir uns verhalten. Diejenigen, die hier aus Kleinmachnow heute sind, sind heute aufgerufen, schon wählen zu gehen, alle anderen am 23. Februar. Und auch wenn wir nicht parteipolitisch sind, so möchten wir doch darum bitten, dass jeder seinen Stimmzettel auch abgibt und sich wenigstens in irgendeiner Form beteiligt, um nachher für sich auch sagen zu können, ich habe das meine dazu getan, dass wir weiterhin in unserer Gesellschaft friedlich und frei zusammenleben können. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden. Der Aufruf der Bergpredigt, so aktuell wie immer. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Menschenwürde und dir ist es recht, wenn wir dir danken für Brot und Wein, mit denen du unsere Hoffnung nährst, unseren Glauben erfrischt und stärkst. Darum verbinden wir uns jetzt mit allen, die vor uns geglaubt haben, und singen mit ihnen und all deinen Boten, den Engeln, dein Lob. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Fürbitte halten und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Herr unser Gott, stärke uns und die Hoffnung und den Glauben daran, dass sich das Gute stärker erweist als das Böse und das Leben mächtiger ist als der Tod. Gott, der du Leben schaffst und erhältst, wehre den Mächten hier heute das Leben in Freiheit und das friedliche Miteinander und die Rechtsstaatlichkeit bedrohen. Treuer Gott, du lässt uns träumen, gemeinsam mit unseren jüdischen Geschwistern und auch politisch Gleichgesinnten von einer neuen Welt. Einer Welt, wo sich Güte und Treue begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen und die Gerechtigkeit vom Himmel schaut. Einer Welt, wo Schwerter zu Pflugscharen werden und die Völker ihr Heil finden. Wir bitten dich, lass auch uns diese Hoffnung erleben und schenke uns Mut und Kraft, dass wir schon in dieser Welt als Kinder des Lichts uns dafür einsetzen, dass dein Reich aufblitze, schon in unseren Tagen. Gemeinsam rufen wir, Herr,
erbarme dich.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.